Schönen guten Morgen auch von mir. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Michael Decker. Ich bin hier Mitglied der Gemeinde und habe die Ehre, heute die Predigt halten zu dürfen. Und der Bibeltext, den ich mitgebracht habe für uns, über den ich gemeinsam mit euch nachdenken möchte, der beschäftigt mich schon seit vielen Monaten. Ich weiß noch, wie ich ihn zusammen mit der Conny, meiner Frau, gelesen habe, nach dem Frühstück im März, und seitdem lässt er mich nicht mehr los. Und als der Peter Neubauer mich dann gefragt hat, ob ich heute predigen könnte, wusste ich sofort, darüber würde ich gerne predigen. Der Text steht im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Der Text ist das letzte Gebet Jesu, was er als freier Mann gesprochen hat. Sozusagen sein Vermächtnis. Und es enthält in knappen Worten das, was Jesus besonders wichtig ist. Zuvor findet das letzte Abendessen statt, das er mit seinen Jüngern hält. Und nachdem er Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, Judas als Verräter entlarvt worden ist, fasst Jesus in diesen sogenannten Abschiedsreden nochmal zusammen, was ihm besonders wichtig war, den Kern seiner Botschaft und seine gesamte Mission. Und wer das will, kann das gerne mal nachlesen, Johannes 13 bis 16, da ist ganz komprimiert einfach nochmal zusammengeschrieben, was Jesus wichtig ist. Dort gibt Jesus zum Beispiel seinen Jüngern dieses Gebot, einander zu lieben. Und mit dieser Zuspitzung, dass genau an dieser Liebe der Jünger zueinander die Menschen erkennen sollen, dass sie Jesu Jünger sind. Dort ist auch dieses berühmte Wort von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. In diesen Abschiedsreden verspricht Jesus seinen Heiligen Geist, der dann kommt, wenn er gegangen ist. Und auch dieses Bild von dem Weinstock und den Reben finden wir dort. Diese Abschiedsreden gipfeln dann in diesem Gebet, das Jesus im Beisein seiner Jünger spricht. Nach dem Gebet geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten, Judas verrät ihn, er wird verhaftet, verhört, gefoltert und getötet und nach 3 Tagen später auferweckt. Und dieses Gebet, was genau zwischen diesen 2 Seiten steht, ist der Text, über den ich heute mit euch nachdenken möchte. Und allein die Tatsache, dass Jesus das Gebet genau dann spricht, macht deutlich, dass es da nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten geht, sondern um etwas, was Jesus ganz besonders wichtig ist, um sein Herzensanliegen. Und ich lese einen kleinen Teil davon vor, Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Da betet Jesus gemeinsam oder im Beisein mit seinen Jüngern. Er blickt dabei zum Himmel auf und er betet laut: Ich bete nicht nur für sie, gemeint sind hier die Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Habt ihr es gemerkt? Hier kommen wir in der Bibel vor, ganz explizit. In Vers 20 steht, ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben kommen. Das sind wir. Im Angesicht seines eigenen Todes betet Jesus nicht nur für seine Jünger, das auch, sondern ausdrücklich auch für uns als diejenigen, die später einmal zum Glauben finden werden. Und worum bittet Jesus? Was ist ihm besonders wichtig? Dass wir eins sind. Allein viermal kommt in diesen 4 Versen das vor, dieses Einssein. Und Jesus sagt auch, warum ihm das so wichtig ist. Unser Einssein bewirkt, dass die Welt glaubt, dass Jesus von Gott gesandt ist und dass uns Gott genauso liebt wie seinen eigenen Sohn. Bevor ich näher auf dieses Einssein eingehe, möchte ich noch etwas anderes in den Blick nehmen. 3-mal kommt nämlich in diesem Gebet dieses Ineinandersein vor. In Vers 21, so wie du in mir bist und ich in dir, die erste Stelle. Die zweite ist auch in diesem Vers noch, so sollen auch sie in uns sein. In uns eins sein. Und in Vers 23, ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Was bedeutet dieses Ineinandersein? Machen wir es unserem Beispiel deutlich Gott in Jesus und Jesus in Gott. Was bedeutet es, dass Gott in Jesus ist? Jesus ist erfüllt von Gott. Er ist ein Mann Gottes, von Gottes Liebe erfüllt. Jesu Gedanken sind erfüllt vom Vater. Die Menschen merken, dass er vollmächtig spricht. Was er sagt, ist wahr. Es trifft den Kern, auf den Punkt. Es ist weise, hilfreich, relevant, lebensverändernd. Jesus handelt liebevoll, den Menschen zugewandt und nicht eigennützig. Und wir kennen ja auch diese Redewendung, wenn wir sagen, wir tragen jemanden in uns. Beispielsweise, wenn ein Angehöriger verstirbt, dass er in den Angehörigen weiterlebt. Gemeint ist damit, dass wir ihn in Erinnerung behalten, dass er uns weiter inspiriert, dass wir in seinem Geist handeln. Gott ist mit Jesus dabei. Er ist Teil von Jesus. Er kommt in Jesus zum Zug. Er wird in Jesus spürbar und erlebbar. Er hilft und heilt durch Jesus und in Jesus begegnet uns die Liebe des Vaters. Das bedeutet es also, dass Gott in Jesus ist. Und jetzt andersrum, das gibt es ja hier auch andersrum in dem Text, was bedeutet es, dass Jesus in Gott ist? Jesus ist in Gottes Gegenwart. Er ruht sozusagen in ihm. Er ist in ihm versunken. Er ist in seinem Frieden. Er ist eins mit Gott. Er ist Teil von Gott. Er spricht seine Worte und tut seine Taten. Jesus ist untrennbar mit dem Vater verbunden. Der Vater hat im wahrsten Sinne des Wortes innige Gemeinschaft mit seinem Sohn. Er kann ihn dadurch auch schützen und bewahren. Vielleicht kommt euch das alles ein bisschen abstrakt vor, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich sage es deshalb, weil es in Jesu Gebet ja weiter damit geht, dass wir genauso in Gott und genauso Gott in uns sind, wie es für Jesus und Gott gilt. Das heißt, auch für uns gilt, dass Gott uns erfüllen möchte mit seiner Liebe, dass er in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist, in unseren Gedanken sein möchte, dass er uns inspirieren will und dass wir in seinem Geist handeln sollen. Er möchte in uns zum Zug kommen und durch uns wirken. Seine Liebe soll durch uns andere Menschen erreichen. Und umgekehrt dürfen wir in Gott sein. Wir dürfen in ihm Frieden finden, in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Als seine Kinder sind wir untrennbar mit ihm verbunden. Er hat unser Leben im Blick und hält seine schützende Hand über uns. Dieses Wir in ihm und er in uns ist die Voraussetzung dafür, dass wir eins sein können. Und das bringt der Vers 22 so zum Ausdruck: Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Diese Herrlichkeit meint den Anteil an Gottes Gegenwart. Wenn wir also so mit Gott verbunden sind, dann können wir auch eins sein. Im Rahmen einer Predigt bin ich auf eine kleine Geschichte gestoßen, die ich finde ein sehr treffendes Bild enthält, was das deutlich macht. Ich lese uns die Geschichte mal vor. Ein Abt wurde von seinen Mönchen gefragt, wie es denn möglich sei, trotz ihrer verschiedenen Herkunft, Veranlagung und Bildung eins zu sein. Der Abt gab zur Antwort: Stellt euch ein Rad vor. Das sind Felge, Speichen und Nabe. Zwei einander gegenüberliegende Punkte auf der Felge kommen dann einander näher und schließlich zusammen, wenn sie sich auf die Nabe zubewegen. Wir stellen uns also ein Rad vor. Die Achse ist Gott, um ihn dreht sich unser Leben. Die Nabe ist Christus. Er versammelt uns um Gott und bringt uns in die Nähe Gottes. Und er sorgt dafür, dass sich unser Denken und Reden, unser Tun und Lassen um Gott dreht. Die Speichen sind wir. Je näher wir Christus kommen, desto näher kommen wir Gott und auch einander. Die Felge ist der Heilige Geist. Er hält die Speichen zusammen und hilft, dass wir alle auf dem Weg des Lebens und des Glaubens vorankommen, dass das Rad unseres Lebens rollt. Was bedeutet nun dieses Einssein, das Jesus ja so wichtig ist? Meint Jesus damit, dass wir alle gleich sein sollen? dann hätte er uns wohl nicht so wunderbar verschieden geschaffen. Und ihr kennt alle dieses Bild aus 1. Korinther 12, wo Paulus von den Körpern und den Gliedern spricht und deutlich macht, dass jedes Glied ganz anders ist und dass es ganz bewusst so ist, weil erst gerade durch diese Verschiedenheit der Körper ja zum Körper wird. Also Gleichheit kann nicht gemeint sein. Meint Jesus vielleicht, dass seine Nachfolger eine möglichst homogene und einheitliche Gruppe sein sollen? Wenn wir uns die Gruppe anschauen, die Jesus selber zusammengestellt hat, nämlich seine 12 Jünger, dann stellen wir schnell fest, dass die alles andere als eine einheitliche Gruppe waren. Da waren Fischer dabei, da war ein Zöllner dabei und da war sogar ein politischer Radikalinski dabei, ein Zelot, der Anhänger einer radikalen Unabhängigkeitsbewegung war. Also alles andere als eine homogene, einheitliche Gruppe. Was meint Jesus dann mit diesem Einssein? Sollen wir vielleicht immer einer Meinung sein? Ist das nicht etwas realitätsfremd? Selbst zwei Menschen sind doch nie immer einer Meinung. Wie kann dann eine ganze Gruppe von Nachfolgern immer einer Meinung sein? Und auch zu Zeiten Jesu gab es ja schon ganz unterschiedliche Strömungen und Meinungen und Richtungen. Jesus hatte sicherlich nicht im Sinn, dass seine Nachfolger so etwas wie eine Sekte sein sollen, die alle einer Gehirnwäsche unterzogen werden und am Schluss im Gleichschritt irgendeinem Befehlshaber folgen. Das war nicht das Bild, was Jesus von seinen Nachfolgern hatte. Aber was dann? Was meint Jesus mit Einssein? Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir die kleinste menschliche Gemeinschaft, die Ehe. In 1. Mose 2 heißt es, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Hier ist also auch wieder von diesem Einssein die Rede. Ich weiß nicht, wie es in euren Ehen aussieht, aber Conny und ich sind nicht immer einer Meinung. Außerdem sind wir sehr verschieden. Wir haben ganz unterschiedliche Charaktere, verschiedene Hobbys, unterschiedliche Berufe und jeder hat so seine ganz speziellen Eigenheiten. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir eins sind. Und ich denke, dass viele von euch auch von ihrer Ehe sagen können. Wir teilen unser Leben, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und gemeinsame Ziele. Wir haben gleiche Vorstellungen davon, was uns wichtig ist, woran wir glauben, woran wir festhalten. Wir bilden eine Einheit. Und wenn Jesus darum bittet, dass wir als seine Nachfolger eins sein sollen, dann geht es um diese Grundhaltung, um unsere Gesinnung. Es geht darum, dass wir uns als eine Einheit verstehen. Es geht um Einheit in dieser Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Jetzt ist das alles schön gesagt. Wie kann das gelingen? Wie können wir trotz Unterschiedlichkeit einig werden? Eins werden ist ein Prozess. Es kann nicht organisiert werden, es kann nicht befohlen werden, es kann nicht vorgetäuscht werden. Eins werden ist auch ein Geschenk. Und ein Stück weit auch ein Wunder. Und Jesus würde nicht so intensiv in seinem letzten Gebet darum bitten, wenn es eine Kleinigkeit wäre und wenn es einfach wäre. Eins werden kann im Tun der Liebe gelebt und erfahren werden. Das kann geschehen, wenn wir entsprechend miteinander umgehen, indem wir miteinander reden und nicht übereinander. Indem wir gerade mit den Menschen ins Gespräch kommen, die eine andere Meinung haben als wir selbst und nicht nur mit denen reden, die eh schon so denken wie wir. Indem wir einander zuhören und gelten lassen. Indem wir uns um Verständigung bemühen und nicht darum, Recht zu behalten. Indem wir Vielfalt zulassen. Denn Vielfalt ist etwas Wunderbares. Wenn Gott Vielfalt nicht lieben würde, dann würde die Schöpfung ganz anders aussehen. Wir können durch unser Verhalten die Einheit aber auch verhindern. Wirksame Methoden sind zum Beispiel, auf Teufel komm raus, Recht behalten zu müssen, immer gewinnen zu wollen, rücksichtslos und lieblos miteinander umgehen oder seine eigenen Empfindlichkeiten vor sich herzutragen und sich davon beherrschen zu lassen. Jetzt mal angenommen, es würde uns gelingen, immer liebevoll, nicht verletzend, ehrlich und offen nach Antworten suchend miteinander umzugehen. Dann bleibt ja immer noch die Frage, wie wir in strittigen Punkten zu gemeinsamen Entscheidungen kommen können. Und mir ist in der Vorbereitung zu dieser Predigt ein Bild wichtig geworden, das viele von euch sicherlich kennen. Das Bild von dem Elefant und den Blinden. Einige blinde Menschen, hier sind es sechs, begegnen einem Elefanten und berühren ihn an ganz unterschiedlichen Stellen. Am Stoßzahn, am Rüssel, am Ohr, an seiner Seite, am Bein und am Schwanz. Jeder der sechs Männer beschreibt dann, wie der Elefant ist. Wie ein Schwert, wie ein Schlauch, ein Blatt, eine Wand, ein Baumstamm, ein Pinsel. Und die Blinden können nun trefflich darüber streiten, wie der Elefant wirklich ist und wer recht hat. Und sie werden sich nie einigen. Jeder hat Recht und ist auch entsprechend davon überzeugt, dass er Recht hat. Aber jeder hat auch Unrecht, weil er nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Ganzen wahrnimmt und den größeren Teil gar nicht erkennt. Genau genommen könnte man sogar sagen, sie haben alle mehr Unrecht als Recht. Wenn wir es mit etwas sehr Großem zu tun haben, können wir nur Teile davon wahrnehmen und erkennen. Und wenn wir über Gott und Gottes Reich reden, dann definitiv über etwas, was unser Verstehen weit übersteigt. Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 13, unser Erkennen ist Stückwerk. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen. Uns geht es wie den Blinden. Wir haben nur ein Stückchen, was wir sehen können, jeder ein anderes Stück. Und deswegen passen die auch nicht ganz zusammen und sind nicht gleich. Jeder von uns hat seine eigene Biografie, ist mit anderen Menschen unterwegs gewesen, hatte andere Lehrer, andere Vorbilder, andere Gemeinden, andere Glaubensüberzeugungen, mit denen er groß geworden ist. Und jeder von uns hat sich verschieden entwickelt. Und deswegen ist es klar, wenn wir dann zusammenkommen und gemeinsam um Positionen ringen, dass es dazu zu Diskussionen kommt und vielleicht auch zu Streit. Was könnten diese Blinden tun, um aus dieser Situation herauszukommen? Sie könnten voneinander lernen. Sie könnten einmal den eigenen Standpunkt verlassen und den Standpunkt des anderen einnehmen. Statt auf ihrer Meinung zu beharren und möglichst viele Leute um sich zu scharen, die sich dieser Meinung auch anschließen, könnten sie sich aufmachen und entdecken, dass der andere auch etwas beizutragen hat. Statt immer mehr Argumente aufzuhäufen, warum genau ihre Meinung stimmt, könnten sie gelten lassen, dass auch andere wichtige Erkenntnisse haben. Statt Lager und Fronten zu bilden, könnten sie sich aufmachen und durchmischen und viel Wertvolles Neues erkennen. Und hat nicht bei genauer Betrachtung jeder von uns noch viel mehr zu lernen und zu hören, als zu geben? Ich für mich empfinde das jedenfalls so. Je intensiver ich mich mit einem Thema beschäftige, umso mehr erkenne ich, was ich alles nicht weiß und wo mir andere wertvolle Ergänzungen sein können. Jetzt ist dieses Bild mit dem Elefanten ja sehr nett, weil es geht irgendwie alles auf und wir können es von außen betrachten und erkennen, wie die sich gegenseitig ergänzen. Jeder erkennt einen Teil und alle miteinander können den Elefanten schon ganz gut erkennen und alles kann nebeneinander gleichwertig stehen und gilt und ergänzt sich einfach gleichwertig. Aber so ist es ja nicht immer im Leben. Manchmal gibt es ja Fälle, wo man zu einer gemeinsamen Entscheidung dann durchringen muss und wo man einen Weg finden muss und nicht alles gleichwertig nebeneinander stehen bleiben kann. Was bedeutet dieses Einssein, von dem Jesus spricht, in so einer Situation? In unserer demokratischen Gesellschaft wird das in aller Regel mit Mehrheitsentscheidungen gelöst. Ein Problem wird diskutiert, am Schluss wird darüber abgestimmt und die Mehrheit entscheidet, wie es weitergeht. Und dann gibt es Leute, die haben die Abstimmung gewonnen und andere haben die Abstimmung verloren. Ist es das, was Jesus im Sinn hatte, als er bat, dass wir alle eins sein sollen? Ich glaube eher nicht. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen demokratische Prozesse, ganz im Gegenteil. Aber hier geht es um was anderes. Wie können wir zum Beispiel jetzt mal als Gemeinde zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wenn unterschiedliche Meinungen bestehen? Ich komme dazu nochmal zurück auf das Bild mit dem Wagenrad. Eins werden wir in der Nähe Gottes. Je näher wir ihm sind, desto näher sind wir auch einander. Es geht also darum, in seine Gegenwart zu treten und im Gebet miteinander in seiner Gegenwart auszuharren. Werden dann alle Meinungsverschiedenheiten verschwinden? Nein, vermutlich nicht. Aber wir finden hoffentlich einen Weg, den viele mitgehen können. Vielleicht ist es ein Kompromiss. Vielleicht eröffnen sich aber auch ganz neue Möglichkeiten in der Nähe Gottes. Denn wir wissen alle, dass Gottes Horizont viel größer ist als unser. Und vielleicht verschwindet auch in Gottes Nähe mein Drang, Recht haben zu müssen und gewinnen zu wollen. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich eine Frage stellen. Jesus hat ja dieses Gebet vor gut 2000 Jahren gesprochen. Was glaubt ihr, wurde es erhört? Ich glaube, es wurde in Teilen erhört und in Teilen wartet es auch noch auf Erhörung. Ein schönes Zeichen, was ich sehen kann, ist, dass die unterschiedlichen christlichen Gemeinden wieder näher zusammenrücken und dass es wieder mehr Gemeinsamkeit gibt und ein friedvolles Miteinander. Im Dreißigjährigen Krieg haben sich Katholiken und Protestanten noch gegenseitig umgebracht. Das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall und wir können miteinander Gottesdienste feiern, gemeinsam singen und beten. Und besonders deutlich ist es mir geworden vor einigen Wochen, als unser älterer Sohn, der Tim Jonas, ordiniert worden ist als Pastor einer der freien evangelischen Gemeinden. Und was früher undenkbar war, die Ordination fand in einer katholischen Kirche statt. Das wäre früher nie gegangen. Der Priester war da, hat ein Grußwort gesprochen, hat seine Segenswünsche übermittelt. Das hat sehr schön für mich verdeutlicht, wie Menschen, die gemeinsam an Gott glauben, auch wenn sie in unterschiedlichen Kirchen zu Hause sind, gemeinsam an seinem Reich bauen können. Und mein Wunsch ist, dass auch in unserer Gemeinde wahr wird, was Jesus hier gebetet hat, dass wir eins werden in ihm. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt. Ein ganz konkreter Schritt könnte es sein, dass wir gemeinsam in anderthalb Wochen am Buß- und Bettag zusammenkommen und dort vor Gott treten, in seine Nähe kommen, unsere Schuld bekennen und von da aus neu durchstarten. Mehr dazu hören wir nachher. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass dir unsere Einheit so wichtig ist. Danke, dass du dafür gebetet hast und dass du es weiter tust. Danke, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass dein Gebet Erhörung findet. Bitte hilf uns, auch unseren Teil dazu beizutragen, dass wir eins werden und dass die Welt erkennt, dass du von Gott gesandt bist und dass uns der Vater so liebt wie dich. Amen.